im Interview gerade wurde es ja schon deutlich, ja, diese Predigt heute steht auch in einem gewissen Zusammenhang. So geht es. Ja, es geht um die Werte, die wir als Gemeinde so sehen und die wir gerne auch leben wollen. Gemeinschaft, oder ich habe es überschrieben, auch miteinander als Gemeinde leben. Und ich möchte uns dazu eine Gemeinde aus dem Neuen Testament vorstellen. Eine Gemeinde in der Stadt Korinth. Die Gemeinde, das war inzwischen eine größere Gemeinde geworden. Viele Nationalitäten und Kulturen hatten Raum gefunden in der Gemeinde. Sie hatten sich eigentlich in relativ kurzer Zeit so zusammengefunden. Und nach dem anfänglichen Halleluja, wir freuen uns darüber, dass Christus mir die Schuld vergeben hat, gab es in der Gemeinde so eine gewisse Ernüchterung. Die Gemeinde wurde von Zwistigkeiten zunehmend bestimmt. Da hatten sich Fraktionen gebildet. Eine Gruppe um den Namen Chloe, eine andere um Apollos, die dritte Gruppe um Kephas, außerdem gab es so eine Paulusgruppe, vielleicht sogar noch weitere Gruppen, nur die vier werden da erwähnt. Sicherlich gab es aber dazu auch noch alle möglichen Zwischenformen. Der eine eher bei dem Sache, bei der Angelegenheit zu dem halten, der wieder dort und so und so und so. Alles war nicht in böser Absicht. Nein. Gute Gedankengänge meinten sie zu haben. Aus heutiger Sicht und mit der Erfahrung der Kirchengeschichte auf die Geschehnisse in Korinth schauend, stellt man dann fest, wie heißt das immer zu Silvester? The same procedure. Ja. Entwicklungen, die sich immer, immer, immer und wiederholen. Jeder Gemeindegründer mit theologischer Ausbildung, der lernt, Gemeinden kommen in unterschiedliche Phasen. Und nach einer euphorischen Phase, in der vieles einströmt, kommt dann eher eine konsolidierende Phase, in der man dann reflektieren, sich neu verständigen muss. In der Gemeinde gilt es dann zu fragen, was sie wirklich ausmacht. Und da gibt es biografische und traditionelle Verwurzelung der Menschen. Und diese Verwurzelungen, die prägen weit mehr das Leben, als man es zunächst so wahrnimmt. Und die entfalteten auch, solche Verwurzelungen entfalteten auch in der Gemeinde in Korinth ihre Wirkung. Prägungen durch ganz unterschiedliche Verhaltensweisen erwarteten die einen gemäß ihrem Horizont auch dann einfach weiterleben zu können. Andere wollten sich genau von diesen Prägungen lösen und sahen im Christsein so die Möglichkeit, einen Gegenentwurf zu entfalten. In den Korintherbriefen, ich lade mal ein, lest sie mal im Zusammenhang. Da entfaltet der Apostel Paulus so einen richtigen, oder kann man rauslesen, so einen richtigen Katalog von ganz unterschiedlichen Vorstellungen, die Menschen in der Gemeinde in Korinth hatten. Und das traf da aufeinander. Zum Beispiel die Frage nach der Teilnahme am kulturellen Leben oder verschiedene Essensvorschriften. Wie ist eigentlich der Umgang mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten? Damals waren es ja so, da waren Sklaven und Gutsherren. Die saßen dann zum Schluss an einem Tisch. Der Sklave war Eigentum des Gutsherrn. Und in der Gemeinde? Das hatte Auswirkungen. Ein ganz anderes Feld, das waren ethische Vorstellungen. Oder wie ist das eigentlich mit Machtstrukturen eines Familienclans, die in der Gesellschaft gelten, damals gab es ja so Großfamilien, die in der Gesellschaft gelten und jetzt dessen Einfluss auf die Gemeinde? Wie ist das Verhältnis von Mann und Frau zueinander? Und dann ein Auseinandersetzungspunkt, die ganze sexuelle Thematik, die wurde in der damaligen Gesellschaft recht plural gelebt, sagen wir das mal so. Dazu kam eine ganze Reihe auffallender geistlicher Gaben, die sich in dieser Gemeinde Raum geschaffen, hatten oder denen das geschenkt worden war. Aber die Gefahr war dann, diese Gaben zu überschätzen, wie sind diese einzuordnen. Die Frage nach der Gottesdienstgestaltung. Ich könnte das fortsetzen, aber das sind alles Fragen, da gab es Zwist und Auseinandersetzung in dieser Gemeinde in Korinth. Eine Fülle von Themen. Ich habe gedacht, Lothar, die Korinther beneidest du nicht. Nee. Und der Apostel Paulus, der kämpft in den Korintherbriefen sehr um diese Gemeinde. Einerseits, er macht das auf zwei verschiedene Weisen. Einerseits geht er die unterschiedlichen Themen einzeln an. So einen kleinen Exkurs vielleicht dazu. Das hatte, so wie Paulus das machte, in der Gemeinde in Korinth nicht nur Zustimmung gefunden. Die eigenen biografischen Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren, war damals genauso schwierig, wie es heute ist. Da muss man Veränderungen eventuell zulassen, anstrengend. Und wer das anfasste, so wie Paulus, der machte sich nicht nur Freunde. Im zweiten Korintherbrief gibt es eine ganze Passage, die bezeichnen Ausleger gerne als einen Tränenbrief. Warum? Paulus hat unter der Reaktion, die ihm nach dem ersten Korintherbrief zurückkam aus der Gemeinde, so sehr gelitten, dass man sagen könnte, das sind eigentlich Tränen, die da verschriftet wurden. Ich dachte so, wenn ich diesen ersten Part in Summe zusammenfasse, von dem ich aus den ganzen Korintherbriefen jetzt so berichtet habe, wer sich so ein biblisches Überblickswissen aneignen, der wird feststellen, es menschelt im Miteinander der Gemeinden. Es menschelt. Und ich glaube, das realistisch wahrzunehmen, da einen Realismus zu haben, das hilft enorm. Hinsichtlich der Frage, wie ist denn das gemeinsame Leben in der Gemeinde? Gemeinsames Leben in der Gemeinde wird im Neuen Testament nicht nur als Himmel beschrieben. Der Himmel ist ein anderer Ort. Nicht die Gemeinde. Und auch nicht die Gemeinde in Korinth. Und auch nicht die Gemeinde in Dillenburg. Auch wenn es in der Korinther Gemeinde so viel Schönes zu sehen gab und zu erleben gab. Und auch in der Gemeinde in Dillenburg so viel Schönes zu erleben und zu sehen gibt. Ja, an Entwicklung. Es ist nicht der Himmel. Es ist nicht, aber es ist ein menschliches Miteinander. Ja. Der Apostel Paulus, der hat aber in seiner Herangehensweise an die Gemeinde in Korinth noch einen zweiten Aspekt. Und den möchte ich gerne deutlicher herausstellen. Einen zweiten Ansatz. Er lädt nämlich dazu ein, den Standpunkt auf die Sichtweisen in diesen unterschiedlichen Meinungen zu verändern. Den eigenen Standpunkt. Wie macht er das? Er lädt ein, die Gemeinde und das Leben der Gemeinde nicht von einzelnen Personen her zu betrachten und dann auf die Gemeinde zu schauen, sondern die Gemeinde zu verstehen aus ihrer Mitte heraus. Wie meint er das? Wie kann man das? Hier vorne und da hinten sind Tische vorbereitet. Die Leute, die länger hier sind, die wissen, dass wir Abendmahl hier feiern. Heute. Das ist eine besondere Form, in der Jesus Christus etwas zugesagt hat. Seine Gegenwart zugesagt hat und etwas verdeutlichen möchte daran. Und ich glaube, so eine Abendmahlsfeier ist unter dieser Thematik Gemeinde, gemeinsam, Gemeinschaft, gemeinsam leben als Gemeinde wie eine Steilvorlage. Denn nur wer in seinem Inneren wirklich fassen kann, was ein solches Abendmahl, so eine Abendmahlfeier bedeutet, der wird den Zugang finden dazu, was das Miteinander in der Gemeinde ausmacht. Und dazu lese ich uns jetzt mal einen Bibeltext, den der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth schrieb. Im Umfeld dieses Abendmahls, als er davon redet, da war es auch Dinge zu organisieren und zu strukturieren, da gab es auch Knatschstunden. Und in diesem Umfeld berichtet er was in 1. Korintherbrief Kapitel 10. Da heißt es in Vers 16 und 17, beim Mahl des Herrn, das ist das Abendmahl, beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was Christus durch die Hingabe seines Lebens in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Das schreibt er den Korinthern. Ich habe mal so diesen Gedanken überschrieben: Christus stiftet Gemeinschaft. Wer Gemeinde von seiner Mitte her, von ihrer Mitte her verstehen will, der muss das wahrnehmen, dass Christus Gemeinschaft stiftet. Paulus schreibt hier den Korinthern: Wir alle haben Anteil an dem, was Christus bewirkt hat. Wir. Wer ist denn wir? Er schreibt jetzt nicht an die politische Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt an die geistliche Gemeinde. Und die redet er an, bei ihren ganzen Streitigkeiten: wir. Wir alle. Paulus, stopp. Hast du die Gruppierung im Moment so außer Acht gelassen? Meinst du jetzt eigentlich die Fraktion, die eher sich dir zuwendet in Korinth? Könnte man ja unterstellen. Ich glaube, das meint er nicht. Er setzt ganz bewusst anders ein. Wir, und er erweitert das nochmal, dass keiner das missverstehen sollte. Wir alle, sagt er, wir alle haben Anteil. Warum? Jetzt fängt er nicht an, Dinge aufzuzählen, weil Hans Werner das und Elfriede das und Katharina das. Nein, wir alle haben Anteil, weil Christus uns Anteil gibt. Wir haben Anteil, weil Christus uns Anteil gibt. Wir gehören als Gemeinde zusammen, weil Christus uns Anteil gibt an dem. Abendmahlsfeier, bringt Paulus hier zu verstehen, ist eigentlich eine Feier, die Einheit stiftet. Eine Feier, die Einheit stiftet. Nicht eine Feier, die Einheit voraussetzt. Und das ist ein Unterschied. Angesprochen sind die Christen. Aber die Gemeinde in Korinth, bei der es drüber und drunter ging. Und zu denen, sagte er, wir alle haben Anteil, weil Christus uns gibt. Das will er in den Mittelpunkt rücken. Und wenn ich am Abendmahl teilnehme, dann, wenn ich diesen Bibeltext verfolge, das Wort Gottes, auf mich beziehe, dann muss ich sagen, in der Teilnahme sage ich ja dazu. Ja, ich will diese Einheit. Ich will diese Einheit, die Christus mir gibt. Ja, ich will sie mir auch geben lassen. Nicht ich schaffe diese Einheit, nicht du schaffst diese Einheit, sondern Paulus lädt ein, es zu erleben in der gemeinsamen Abendmahlsfeier, dass sie Einheit stiftet. Zweiter Unterpunkt dazu. Uwe, hast vorhin schon gesagt, wir sind ja als Gemeinde kein Unternehmen. Jo. Wenn wir jetzt den Kassierer fragen würden, ach, das ist ja fast so wie ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Und zudem sind wir als Gemeinde hier in Dillenburg ja noch ein Verein. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Weil von dem geistlichen Wesen her ist die Gemeinde nämlich das alles nicht. Ist kein Verein. Ist kein Unternehmen, was Leistung produzieren müsste, sondern man könnte sagen, Gemeinde ist eine Stiftung. Eine Stiftung. Und die steht schon fest. Die wird nicht erst durch mich gestiftet, durch dich gestiftet. Nein. Christus hat gebildet. Christus gibt Anteil, habe ich vorhin gesagt, aber wie ist es im Verein? Was macht den Unterschied zum Verein aus? Sagen wir hier drüben, wenn die Mauer, wenn wir nach hinten gehen würden, kommt ja der Sportplatz. Und das ist der Sportverein, hat also seinen Sitz, ja? Ein Verein. Da treffen sich die Leute, die sportlich was machen, die Interesse haben, sportlich etwas zu machen. Die treffen sich dort. Die wollen dann gemeinsam etwas machen in ihrem Interessengebiet und deswegen sind sie zusammen. Gemeinde trifft sich nicht von ihrem Wesen her im Zentrum, weil sie Interesse an etwas hat. Sie selbst, der Einzelne. Nein, das kommt dazu. Aber das ist nicht der Kern. Gemeinde trifft sich, weil der Einzelne von Christus angesprochen wurde. Weil der Einzelne zu Christus hingezogen wurde. Weil der Einzelne teilhaben darf an Jesus Christus. Und dann kommt noch einer dazu, der teilhaben darf. Und dann entsteht Gemeinde. Ich weiß nicht, ist es klar geworden, der Unterschied zu einem Verein? Letzte Woche hatte ich noch ein Gespräch, da kam genau dieses Vereinsdenken wieder raus. Da dachte ich, ja, nochmal sagen, wir sind kein Verein. Wir gehören zu Christus. Er bildet, er schafft etwas Neues, ein Wesen. Wir dürfen teilhaben an ihm. Zweiter Gedanke. Vielleicht macht der Beamer gleich wieder mit, ich weiß es nicht. Also der erste, Christus stiftet Gemeinschaft. Der zweite, es gibt eine sonderbare Reihenfolge christlicher Gemeinschaft. Eine sonderbare Reihenfolge. Und dazu lese ich 1. Korintherbrief, Kapitel 10, jetzt so ein paar Verse weiter, Verse 23 und 24. Da sagt Paulus den Korinthern oder schreibt ihm, ihr sagt, alles ist erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch schon gut. Es ist alles erlaubt, aber es fördert nicht alles die Gemeinde. Ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Soweit. 1. Korinther 10, 23 und 24. Ihr sagt, alles ist erlaubt. Das ist ein Schlagwort. Ne? Hat Paulus schon mal verwandt in Kapitel 6 vorher. Wenn ihr den Römer, wenn ihr den Korintherbrief mal zusammen lest, dann werdet ihr auch das feststellen. Das ist so ein Schlagwort. Alles ist erlaubt. Das ist doch klassisch wie Individualismus. Ich kann doch machen, was ich möchte, oder? Da redet mir doch keiner rein. Paulus ist nicht ganz der Meinung. Ne? Habt ihr es gemerkt? Mag sein, aber ist nicht alles deshalb schon gut. Alles ist erlaubt, aber es fördert wirklich nicht alles die Gemeinde. Nee. Da gibt es auch Dinge, die schaden der Gemeinde. Und er bringt es durch die Blume so zum Ausdruck. So, solch Individualismus schadet der Gemeinde. Wir haben als Grundwert, einen der Grundwerte festgelegt, Leben, das Leben miteinander zu teilen, das ist uns etwas wert. Das Leben miteinander zu teilen. Und dann heißt dieser Grundwert im Genaueren, weil Gott uns als seine Gemeinde zusammengestellt hat, teilen wir unser Leben miteinander. Weil Gott uns zusammengestellt hat, habt ihr gehört? Das ist wieder der erste Part. Er hat getan und daraus folgt für uns, dass wir teilen. Und zwar das Leben miteinander. Und wie denn teilen? So dass ich zuerst komme? Nee, sagt Paulus. Vers 24, ihr sollt nicht an euch selbst denken, sondern an die anderen. Ich glaube, der will bestimmt nicht sagen, ihr sollt überhaupt nicht an euch denken. Das wäre eine Verstärkung. Aber die Priorität soll nicht da liegen. Ihr sollt nicht denken, sagt er den Korinthern, muss ja uns Dillenburgern das auch sagen, ihr sollt nicht denken, du sollst nicht denken, dass du das Wichtigste bist in der Gemeinde. Du sollst nicht denken, dass du zuerst kommen musst, Lothar, in der Gemeinde, sondern du sollst anders denken. Du sollst so denken, das wäre richtiges Denken, das wäre gutes Denken, dass du danach fragst, was tut dem anderen denn gut in der jetzigen Situation? Was könnte das sein? Das Leben miteinander teilen. Es könnte sein, wer letzte Woche da war, letzten Sonntag da war. Da gab es während des Gottesdienstes so eine Einheit mit ganz vielen Gebetsmöglichkeiten. Auch Möglichkeiten, wo der einen für den anderen beten konnte. Da sind manche Tränen auch geflossen. Ja, Leben miteinander teilen. Das Gespräch mit dem anderen suchen. In konkreten Lebenssituationen zu erfragen, wie kann ich denn hiermit umgehen? Leben miteinander teilen kann auch ganz anders sein. Gestern Mittag haben wir zusammen Pizza gegessen mit einer Gruppe. Auch Leben miteinander teilen und über Dinge gesprochen, die im Glauben wichtig sind, für das Leben wichtig sind. Eine andere Truppe war bei dem Danilo und Johanna Vollmer. Die sind gestern umgezogen, sind hier eingezogen. Leben miteinander geteilt, Ärmel hoch, Umzug angepackt. Leben miteinander teilen. Genau. Das macht auch einen Wert seiner Gemeinde aus. Da legt man erst einmal wahr, welchen Schatz Gemeinde hat, wenn man anfängt, Leben miteinander zu teilen. Dritter Gedankengang. Diesen Reichtum, der geschenkt wurde in der Gemeinde, dann auch zu leben. Klang ja schon ein bisschen an. Die Gemeinde in Korinth war eine eigentlich reichlich beschenkte Gemeinde. Sie erfuhr göttliche Wirkungen in ganz großem Maße. Menschen kamen zum Glauben. Sie hatte eine große Strahlkraft. Und dieser Gemeinde schreibt Paulus, 1. Korinther 10, Vers 17, den Bibelvers hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. In unseren Grundwerten ist dazu damals so ein Satz festgehalten worden, respektvoll miteinander umgehen und füreinander da sein. Und dann hat die Gemeinde gesagt, weil Gott jeden Christen vorbehaltlos annimmt, nehmen auch wir einander in aufrichtiger Wertschätzung an. Weil Gott, tun auch wir. Nehmen wir einander in aufrichtiger Wertschätzung an. Was ist aufrichtiger Wertschätzung? Aufrichtig zunächst mal, da ist nichts geheuchelt, nichts getuschelt, sondern es ist ehrlich. Und es ist ehrlich so, dass ich dich sehen kann und weiß vielleicht, dass du an dem so und so Punkt so und so diese und diese Meinung hast und ich an dem Punkt so und so und eine andere Meinung habe. Und ich sage, ja, du kannst diese Meinung haben, das ist so, ich habe deine Meinung verstanden. Das ist deine Meinung. Ich muss sie dir nicht wegdrücken. Ich nehme sie an. Wertschätzend. Sowohl deine Meinung als auch deine Person. Ich teile sie vielleicht. Oder vielleicht nicht. Wertschätzend miteinander umgehen heißt, diese Erlaubnis aneinander auch gestatten. Dass man nicht der gleichen Meinung ist. Aber dass man deswegen den anderen nicht diffamiert. Ihn nicht klein macht, ihn nicht in die Ecke zu stellen versucht. Nein. Ihn schätzt, Wertschätzung ist Schatz drin, ja? Ihn schätzt als Person. Das soll mit wichtig sein in dieser Gemeinde. Ich glaube, das ist auch das Anliegen des Paulus, wenn er um die Gemeinde in Korinth ringt. Dass er sagt, die einzelnen Personen sind so wertvoll, ich schätze sie. Deswegen begebe ich mich da hinein und versuche mit ihnen auch zu reden und versuche die Gemeinde zusammenzuführen, auf einen Weg zu bringen. Füreinander da sein. anderer Aspekt. Ich sagte vorhin schon mal die Beispiele, wie das aussehen konnte. Jetzt bist du heute Morgen hier und du möchtest gerne ja Leben miteinander teilen als Gemeinde. Du möchtest gerne das erleben, was das heißt, das ist die Gemeinde, wenn sie Leben miteinander teilt. Wie könnte es sein, dass du diese Zeit heute Morgen auch so wahrnimmst als eine Zeit, in der man füreinander da ist? An dem nicht zuerst nach dem eigenen gefragt wird, sondern sich gefragt wird, wie geht es dem anderen? Wir werden gleich Abendmahl miteinander feiern. Vorne, da hinten, ja? Also das auch nochmal erleben, selbst schmecken. Dann ist der Gottesdienst irgendwie zu Ende. Und dann wäre doch etwas, wenn du nicht nur still nach Hause läufst, sondern du das wirklich wahrnimmst, ein wirkliches Interesse dabei hast, zu erfragen mal, ich gucke mal nach einer oder zwei Personen und frag mal wirklich, sag mal, wie geht's dir denn? Gibt es etwas, was ich mit dir in gutem Sinne teilen kann, wo du mir Anteil geben möchtest am Leben? Gibt es etwas, nicht wo ich von dir haben kann, sondern wo du vielleicht eine Last mir auch mitteilen kannst, die ich mit dir tragen kann, wo ich dich unterstützen kann? Nehmt euch noch die Zeit nach diesem Gottesdienst, dem wirklich auch nachzugehen, weil man Leben miteinander teilen möchte. Es wird auch wieder nach dem Gottesdienst ein Gebets- und Segnungsteam geben. Den Personen, die da sind, denen kannst du das auch mitteilen. Und sie können es zusammen, dieses Anliegen, zu Gott bringen, mit dir zu Gott bringen und ihn darum bitten, dass er das gestaltet in deinem Leben, was da angesprochen wurde, dass er dir hilft bei der Ausrichtung. Leben miteinander teilen. Gott segne dich darin. In dem Sinne, dass du wahrnimmst, Christus gibt dir Anteil. Im Abendmahl, du kannst es schmecken. Und ich darf Leben mit anderen teilen. Ich bete. Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass beides zum Ausdruck kommen darf. Danke, dass du stiftest und dass das so eine entlastende und so eine ermutigende, feststehende Wahrheit deines Wortes ist, dass du initiierst. Wir müssen nicht Initiator sein, sondern du selbst. Du hast dein Leben dafür gegeben, damit wir Anteil haben können. Herr, mache das groß in uns. Lass uns dadurch auch dankbar werden und in das Leben fröhlich hineintreten und das Leben fröhlich gestalten können, von dieser Gewissheit geprägt werden zu sein. Und dann lass uns auch Anteil nehmen wollen aneinander. Gib das in unserem Blick, der sich ein bisschen unterscheidet von dem, was gesellschaftlich zurzeit aktuell ist, der Individualismus, erst komme ich und dann komme ich, dass wir dahin kommen, es wie Paulus aufzunehmen, erst kommt der andere. Leben miteinander teilen, aus diesem Gesichtspunkt zu sehen. Und dann wirst du uns auch darin bereichern. Ich danke dir, dass du deinen Segen dahin geben möchtest.